Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Schätzungsweise 860.000 Menschen in Deutschland haben keine Wohnung, leben in Unterkünften oder mal bei den Freunden, mal bei der Freundin oder sie leben bei Bekannten oder sie leben eben richtig auf der Straße. Da wird die Zahl auf 52.000 in Deutschland momentan geschätzt. Die Zahl ist stark gestiegen. Wir haben Dominik Bloh eingeladen. Er ist 29 Jahre alt. Er hat lange Zeit auf der Straße gelebt, nämlich 11 Jahre, hat darüber ein Buch geschrieben. Unter Palmen aus Stahl heißt das Buch. Und darüber wollen wir heute Morgen sprechen. Herzlich willkommen in Deutschlandfunk Nova, zugeschaltet aus Hamburg, Dominik Bloh.
Hallo Ralf.
Wie geht's dir?
Mir geht's äußerst gut, muss ich sagen.
Oh, ja. Äußerst gut. Ja. Ein Sonntag, an dem du schon gefrühstückt hast und an dem du einfach ein gutes Leben hast.
Lazy Sunday. Ja, weißt du, das ist doch aufstehen und frühstücken und duschen und alles an einem Ort ist schöner. Es gab mal eine Zeit, da habe ich für sowas einen halben Tag gebraucht und nicht an einem Ort. Und deswegen, ich liebe es einfach morgens irgendwie Ruhe dann in den Tag zu kommen. Und darum genieße ich auch vor allen Dingen wirklich die Morgenstunden so mit diesem vollen Programm. Ich stehe gerne früh auf, um lange zu duschen und ausgiebig zu frühstücken, weil das sind einfach...
In der Küche? Weil mit der
nicht
Küche,
in der Küche, nee,
Küche
nee.
Ist nicht so dein Lieblingsort.
Tabu. Oh Mann, ich sag's dir. Der Ofen ist jetzt auch irgendwie nicht mehr zugänglich. Das heißt, jetzt ist die Küche komplette... Ja, Sperrzone mal wieder.
Kannst du als Abstellkammer benutzen?
Tue ich, ja. Da sind meine Haushaltsgeräte drin, Staubsauger und Putzfeutel und alles.
Warum du die Küche nicht magst, darüber sprechen wir später noch hier. Aber jetzt erstmal zu deinem aktuellen Stand. Du wohnst jetzt ganz normal in Hamburg nach 11 Jahren Leben und Wohnen auf der Straße. Du hast jetzt eine Wohnung und du fühlst dich wohl.
Ich habe jetzt 1,5 Jahre, seit April 2016, die Bude. Mhm. Und ich komme langsam an. Aber ich fühle mich definitiv wohl.
Ja. Wie groß ist die?
Das ist ein Zimmer, ein kleines, gemütliches Zimmer. Küche, Bad in Eimsbüttel, ganz netter Stadtteil, den ich auch schon kenne. Ich habe da früher schon gewohnt und deswegen fühlt sich es auch immer so an, als würden sich so Kreise schließen. Und ich kenne die Wege und die Straßen und ja, jetzt ist aber vieles anders als vor 10 Jahren.
Machen wir mal eine Wohnungsbesichtigung und laufen durch das eine Zimmer. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie hast du es eingerichtet?
Gar nicht.
Sehr spartanisch.
Spartanisch ist das Stichwort. Leider nicht mal, sondern es ist so vollgestellt. Also so, ich habe hab 2 Betten und habe noch keins aufgebaut und lege halt immer noch auf der Matratze auf dem Boden. Aber ich habe 3 Matratzen und ich habe keinen Kleiderschrank, weil einfach das so für mich immer noch so konditioniert ist, meine Sachen in Taschen aufzubewahren. Und ja, deswegen ist das Ankommen nicht leicht, aber es geht Stück für Stück voran und ich glaube, dass einfach Zeit ist einfach immer so ein wichtiger Faktor und ich nehme mir auch die Zeit.
Das heißt, es fällt dir relativ schwer, dich an dieses neue Leben und an eine Wohnung zu gewöhnen?
Also auf jeden Fall längerfristige Planung. Ne? Es ist so, auf der Straße, da bin ich im Jetzt so und dann da geht's von der Hand in den Mund oder ich bin heute hier und morgen da, aber ich kann wirklich nicht langfristig planen und sich irgendwie jetzt darauf einzustellen, an einem Ort dauerhaft zu sein, das ist eine große Umstellung. Und, es kommt aber langsam auch in meinem Kopf an und ich habe jetzt gerade neue Motivation gefasst und bin kurz davor, den Frühlingsputz und die Großrenovierung zu starten.
Es gibt ja so Geschichten von Menschen, die in Gefangenschaft waren, die vielleicht irgendwie auf dem Boden, auf dem blanken Boden schlafen mussten und wenn die dann befreit wurden, die dann auch erstmal weiterhin auf dem Boden schlafen müssen, weil sie dieses gemütliche Bett, die Matratze gar nicht ertragen können. Matratze ist okay bei dir, weil die hattest du auch immer mal wieder, ne?
Ja.
In
ja.
deinem Leben, aber sie liegt nur auf dem Boden.
Sie liegt auf dem Boden. Ja, das ist interessant. Also ich finde, also wir sind doch alle Gewohnheitstiere, ne? Ja. Und das ist so schwer. Also man gewöhnt sich auch an alles und man gewöhnt sich eben auch an dieses Leben auf der Straße oder sich zumindest damit zu arrangieren und hat da dann so seine festen Abläufe und wirklich das alles abzuschütteln, das ist einfach... Also selbst nach 1,5 Jahren noch nicht da. Deswegen ist es auch, ne, man sagt oft so, gebt den Leuten eine Wohnung. Aber ich kann echt aus Erfahrung nun sagen, ist es auch nicht damit getan, jemandem einen Schlüssel zu geben und zu sagen, hier rein. Ohne die Hilfe und Unterstützung von den verschiedensten Menschen wäre ich schon längst wieder draußen wahrscheinlich.
Ist das tatsächlich auch mal passiert, dass du gesagt hast, heute Nacht schlafe ich nicht in der Wohnung, sondern ich bleibe draußen?
Ich gehe ab und zu raus, aber einfach nur, um einfach nicht diese Connection zu verlieren. So, ich will nicht vergessen, wo ich herkomme. Es ist mir wichtig, dass es auch einfach da mit einem Ohr oder mit einem Auge auf der Straße zu bleiben. Ich möchte ja schließlich auch was verändern für die Menschen, aber...
Warum ist das wichtig?
Nicht zu vergessen, wo man herkommt?
Nee, aber mit einem Auge, mit einem Ohr auf der Straße zu bleiben, weil vergessen muss man ja nicht unbedingt. Aber warum ist es so wichtig, da noch zu bleiben?
Also so ist es. Ich bin sehr dankbar dafür, dass eben für mich diese Türen jetzt gerade aufgehen und auch tatsächlich eine Wohnungstür. Aber mein übergeordnetes Ziel ist, noch andere Menschen, die da draußen sind, mit durch diese Tür zu bringen. Und darum versuche ich einfach, möglichst viel in Kontakt zu bleiben mit Leuten, die da noch unterwegs sind.
Das Elternhaus war schwierig und als die Großmutter gestorben ist, da wurde alles noch viel, viel schlimmer. Dominik Bloh hat seinen echten Vater nie kennengelernt. Mit dem Stiefvater hat er sich nicht sonderlich gut verstanden, bis hin zu, dass sie sich tatsächlich auch geprügelt haben. Dominik, deine Mutter ist psychisch krank. Du wurdest von ihr dann zum Stiefvater geschoben, dann wieder zurück, hin und her. Die Großeltern haben dir eine Zeit lang noch einen letzten Halt geboten. Ab wann wurde es dann richtig chaotisch bei dir?
Oh, es wurde schon echt chaotisch. 2003.
Wie alt warst du da?
Dann war ich 15. Mhm. Und bin irgendwie in Hamburg, also regelmäßig da, wie du sagst, von meiner Mutter zu meinem Stiefvater geschickt worden. Und meine Mutter war eben krank, hatte verschiedene psychische Erkrankungen und die haben sich da zu dem Zeitraum auch verstärkt und ja, am Ende war es so, dass ich auch nicht mehr in Hamburg zur Schule gehen konnte. Ich habe halt auch viel Scheiße gebaut zu dem Zeitpunkt, das muss ich dazu sagen. Und
das machen aber viele in dem Alter.
Das machen viele in dem Alter. Letzten Endes war es so, dass ich dann nochmal ein Jahr Hauptschule, also ich war irgendwie auf der Realschule, bin sitzen geblieben, dann bin ich von der Schule geflogen. Und dann hatte ich nochmal ein Jahr Hauptschule in Bayern, bin zu meinen Großeltern gegangen nach Neu-Ulm. Da in die Nähe, wo ich auch geboren bin. Ja. Und habe da zum Glück irgendwie auch meinen Hauptschulabschluss hingekriegt und meine Großeltern, das waren so immer die beiden Menschen, wegen denen ich heute auch hier sitze wahrscheinlich und denen ich sehr viel zu danken habe und die mich da dann nochmal hochgezogen haben. Nur leider ist in dem Jahr auch meine Oma krank geworden, hat Krebs bekommen, ist gestorben im Oktober. Hm. Und mein Opa ist quasi, na, das war seine große Liebe, die waren 50 Jahre verheiratet und der ist quasi mit ihrem Tod zerbrochen und war quasi lebendig tot. Und ich habe einfach gemerkt, dass dann da kein Platz mehr jetzt für so einen jungen Pubertierenden ist und wurde wieder nach Hamburg geschickt zu meiner Mutter, die jetzt ganze 3-4 Monate, glaube ich, ausgehalten und dann mit raus. 16, 5. Februar 2005, hat sie mich die Koffer packen lassen und dann damit ging das wirklich los. Also ab dann war ich ein Straßenjunge sozusagen.
Mit 16 und zwei 16. Koffern.
Zwei Koffer, ja. Alles, was ich irgendwie finden konnte, reingepackt. Hat auch nicht lange gedauert, bis die Sachen in der ganzen Stadt verteilt waren.
Weißt du noch, was ausschlaggebend war in dem Moment? Also hattet ihr irgendwie Streit?
Wir haben, das kann man nicht mal Streit nennen. Also so, es gibt da verschiedene Krankheitsbilder. Eins davon ist Schizophrenie und in dem Moment habe ich nicht Streit mit meiner Mutter oder da ist einfach ein ganz anderer Mensch in ihrem Körper und ich bin bis heute, habe ich keinen Groll auch dagegen und da gab es viele harte Tage, an denen ich vieles nicht verstanden habe. Das hat sich im Laufe der Jahre geändert und es sollte wohl so sein. Ja, okay. Das ist jetzt lange her.
Aber dann standest du auf der Straße. Mit 16 hätte ich viele Leute gehabt, zu denen ich hätte gehen können. Du hattest bestimmt auch Freunde.
Ich hatte viele Freunde. Und ich bin natürlich, also ich war direkt nach meinem Rauschmiss unterwegs zu einem Freund. Das war in der, genau der Nacht. Und hab bei ihm geklingelt. Es war so einer der wenigen Freunde, die schon eine eigene Wohnung hatten und es war auch Licht oben, hat gebrannt und er hat runtergeschaut, hat mich gesehen. Ich habe nochmal hochgewunken und irgendwie ist aber dieser Türsummer hat einfach nicht, wollte nicht.
Und das Licht ist ausgegangen.
Das Licht ist ausgegangen. Oh nein. Und ich dachte so, okay, das ist mein Freund und er sieht, dass ich hier. Und das sind so die erste, das war die erste Erfahrung und das war auch gleichzeitig dann die erste krasse Enttäuschung und in dem Moment, also ich glaube, es ist für viele so, aber ich spreche heute mal auch nur von mir. Nach Hilfe fragen ist auf jeden Fall eine meiner Schwierigkeiten gewesen zu der Zeit, einfach weil du permanent irgendwie in solche enttäuschenden Erfahrungen kommst und dann diese Schutzmauer aufbaust. Ich hatte meine besten Freunde, denen habe ich auf jeden Fall Bescheid gesagt, da konnte ich hier und da mal schlafen. Aber du wirst auch da einfach, du bist nicht zu Hause und du merkst es permanent und du stehst morgens auf und du hörst irgendwie, wie in der Küche über dich geredet wird und was denn los sei und wie lange der noch hier ist und das ist ja alles okay, aber der soll nicht alleine hier sein. Und man kriegt all das mit und dann geht man in die Küche, wird angelacht und so, hier, du fühl dich wie zu Hause. Das geht einfach auch auf Dauer nicht und irgendwann...
Es ist auch dieses Gefühl, das schreibst du in dem Buch ganz schön, dass du den Kühlschrank anstarrst und die sagen, nimm dir, was du brauchst. Ja. Und du sagst, nee, das ist aber ja eigentlich nicht für mich gedacht, was da in dem Kühlschrank drin ist.
Ja, ja, das stimmt genauso.
Was wäre in dem Augenblick, auch wenn du sagst, dein Opa war eigentlich da schon echt fertig, wenn du deine Sachen gepackt hättest und wieder doch zu ihm gegangen wärst und gesagt hättest, dann kümmere ich mich um dich und ich gehe einkaufen und ich habe ja jetzt Hauptschulabschluss und alles und ich könnte doch für dich sorgen, so wie du für mich sorgst, weil du mir ein Dach über dem Kopf gibst.
Ja, das ist eine gute Frage und ich war auch noch ein paar Mal bei meinem Opa unten so und das hat sich dann sehr schnell rausgestellt, dass das einfach auch nicht mehr möglich ist. Mein Opa wurde dann auch schnell krank und ist aus dem Haus ausgezogen und ja.
Das ging nicht. Was ist mit den Behörden?
Die wussten Bescheid von Beginn an. Meine Mutter hat quasi ihre Vormundschaft abgelegt. Das bedeutet, also sie war kein gesetzlicher Elternteil mehr für mich und in dem Moment muss eigentlich der Staat einspringen. Und das Jugendamt und die Familienbehörde hatten damals irgendwie Begrifflichkeitsdefinitionen, in denen ich nicht so wusste, wo sie mich einordnen sollen. Und deswegen hat quasi das eine Amt mich immer zu dem anderen geschoben und gesagt, ja, unsere Zuständigkeit ist das hier nicht. Ihr Fall wird da und da bearbeitet. Und so bin ich quasi auf der Straße mit 16 ein Jahr von Jugendamt zur Behörde getingelt, hin und her mit Absagen. Ich weiß noch genau, wie einmal kam ich an. Und dann hat der Beamte gesagt, ja, Sie sind der hygienischste Obdachlose, den ich kenne, aber ich kann heute leider wieder nichts für Sie tun und hat mich rausgeschickt.
Aber das kann doch nicht sein, oder?
Also, kann nicht sein.
Das kann nicht sein. Ich glaube, jetzt hören auch ganz viele zu, die sagen, nee, das glaube ich nicht. Also ich wäre dann so, dann würde ich im Amt stehen bleiben, so lange, bis mir hilft. Weil es kann nicht sein, dass die einen einfach auf die Straße schicken mit 16.
Und heute würde ich das machen, aber... 16 ist echt, auch heute, wo ich oft in Schulen bin, ich sehe nochmal, wie man mit 16 ist. Man ist ein Kind.
Ja.
Und man hat selber keinen festen Charakter oder keine Stärke in sich, an so wie ich sie heute von mir spüre, auch innerlich. Das war alles nicht vorhanden. Ich war ein ganz schwaches Kind, das einfach auf der Straße war und habe versucht, da zu überleben und habe diese Termine wahrgenommen, aber mehr... Das war ja immer das, dieser Hoffnungsschimmer waren ja diese Termine. Da bis so 3 Tage vorher weiß ich, okay, dann bin ich da. Da mache ich mir 3 Tage vorher aber über nichts anderes Gedanken und habe mir schon so einen richtig super Text vorbereitet, damit ich da gut ins Gespräch gehe. Und ja, dann heißt es so, ja, siehst gut aus, aber...
Wir können nichts für dich tun.
Machen nichts.
Ganz oft, wenn man Obdachlose sieht auf der Straße, Menschen, die betteln, die offensichtlich keine Wohnung haben, dann denken viele... Und den Spruch hört man ja auch häufig, in Deutschland, da muss doch niemand auf der Straße leben. Dominik Bloh ist bei uns, 11 Jahre auf der Straße gelebt. Dominik, wie antwortest du darauf? Also muss in Deutschland niemand auf der Straße leben?
Ich wünschte es. Und ich finde auch, dass es niemand sollte. Guck dir die Realität an und geh raus und sag du es mir.
Es werden ja auch mehr, es gibt ja auch Zahlen.
Es werden einfach, ja, es gibt ganz konkrete Zahlen, 860.000 sind es, glaube ich, geschätzt genau. Da sind jetzt Wohnungslose und Obdachlose zusammen und da gibt es noch verschiedene andere Aspekte, die da reinfallen. Aber in der Tat ist es so, dass die Zahl der Obdachlosen steigt und deswegen, das ist ein reales Problem, vor dem man einfach nicht mehr irgendwie... sich verstecken sollte oder das ausblenden. Es gibt Menschen an jeder Ecke, die keine Wohnung haben und die Gründe dafür sind verschieden, aber
Also wenn es passiert und jemand wird obdachlos und versucht, sich dann helfen zu lassen, würde er dann nicht im Normalfall eine Wohnung bekommen und Unterstützung bekommen?
Es gibt, also zum Glück leben wir, ne? Ich muss ja, ne, ich will das gar nicht. Wir haben ein gutes Sozialsystem und wir haben ein gutes Netz. Aber Menschen, die schon so tief durch diese ganzen Raster gefallen sind, so, da ist es dann schwer. Und das reicht ja schon so, ich bin habe eine deutsche Staatsbürgerschaft, hätte also Leistungsanspruch auf der Straße. Und das ist jetzt einfach mal so ein Beispiel. So, dann gehst du aber zum Arbeitsamt, du kommst ja aber erstmal ran, wenn du einen Ausweis hast. Du brauchst einen gültigen Ausweis. Ja. So, aber wie kriegst du ohne Wohnsitz und Meldeadresse kriegst du keinen Ausweis. So, ne, es sind diese bürokratischen Hürden, die wirklich schwer sind, irgendwie da durchzukommen, dass es schnell geht, plus der bezahlbare Wohnraum oder überhaupt diese Wohnung zu finden, weil du kannst gerne versuchen, als Obdachloser dich mit den anderen 60 Leuten zur Wohnungsbesichtigung dazu zu treffen und kurz zu sagen, ja, wer sind Sie, was machen Sie? Ja, ich bin auf der Straße und ich gehe dreimal am Tag irgendwie in die Essensstube und versuche da, wird schwer mit den anderen.
Das kann ich verstehen.
So, also aber es gibt...
Das ist dann in den Großstädten so. Dann besuchst du natürlich so eine Wohnung oder eine Wohnungsbesichtigung mit 60 oder 100 anderen Leuten, aber draußen auf dem Land. Und wenn du dann noch weiter raus aufs Land fährst, dann gibt es vielleicht eine sehr bezahlbare Wohnung für wenig Geld und der Vermieter ist froh, wenn er sie überhaupt vermietet kriegt.
Das stimmt. Das müsste man dann, also das sind wirklich bürokratische Sachen. So, wenn ich jetzt umziehen will, dann müsste ich auch ein halbes Jahr irgendwie mit einem Arbeitsplatz irgendwo ankommen. Oder wenn ich mich dann da bei der Agentur für Arbeit in einem kleineren Dorf anmelde, dann müsste das auch wieder über irgendwelche Zeiträume sein, bis ich da überhaupt dann wieder den Leistungsanspruch habe. Mhm. Es ist alles nicht so einfach, aber es ist nicht unmöglich. Deswegen bin ich auch hier und habe eine Wohnung bekommen und es ist wichtig, dass sich was tut und es ist aber auch wichtig, dass man sagt, dass es auch Beratungsstellen gibt und dass man die aufsuchen soll, denn so alle wollen, glaube ich, runter von der Straße und dafür sollte man jede Möglichkeit tatsächlich nutzen.
Ist es denn manchmal auch so, dass Wohnungslose vielleicht auch nicht unbedingt, ich sag mal, bei dem Spiel mitspielen wollen, was ihnen dann aufgedrückt wird. Dass es dann heißt, pass auf, du kriegst die und die Wohnung oder da und da kannst du unterkommen, aber danach musst du, um Hartz IV zu bekommen, auch deine regelmäßigen Bewerbungen abgeben und, und. Man hat da ja schon dann auch Verpflichtungen wieder, ne?
Auf jeden Fall. Also ich kann dir sagen, ich bin mit meinem Leben überfordert.
Ja.
Das ist auch ähnlich wie mit dieser Wohnungsgeschichte, wie wir es vorhin gesagt haben, dieses Ankommen und überhaupt einen geregelten Alltag haben und auch wieder sein Papierkram regeln. Das sind wirklich Hürden für mich so. Und ich bin jeden Tag am Kämpfen, darunter zu gehen, am Briefkasten die Post rauszuholen, die Post aufzumachen und zu bearbeiten. Das sind einfach auch Sachen, die man jahrelang nicht gemacht hat.
Die ich noch nicht mal gerne mache, obwohl ich sie immer gemacht habe. Es ist schrecklich. Ich ersticke gerade in Papier zu Hause bei uns.
So, und das ist halt auch so hier mit dem Ankommen. Ne? Ich gehe letzte Woche am Briefkasten. Und dann hat mir die DRK geschrieben, dass die 4.900 Euro von mir wollen für die Zeit auf der Straße. So, ich hatte auf der Straße wirklich viele Zähne verloren und war oft krank und bin zu Ärzten gelaufen und habe gesagt, hier könnte ich untersucht werden und wurde schon abgelehnt und kein Arzt hat mich behandelt mit der Begründung, ich bin nicht krankenversichert. Ja. Also ich war nicht krankenversichert in dem Zeitraum und genau für den Zeitraum auf der Straße schreibt aber jetzt die DRK, dass sie die Pflichtversicherung haben will und obwohl es keine Leistung ihrerseits jemals gab. Und mit sowas muss man sich halt auch auseinandersetzen. Das heißt, dieses Ankommen wird nochmal erschwert. Da kommt immer noch einiges obendrauf, was die Jahre auf der Straße irgendwie verloren gegangen ist. Und das trudelt dann nach und nach auch zu Hause ein. Und
Krass.
Ja.
Wo hast du denn in der Regel geschlafen?
Ich habe tatsächlich wirklich am meisten mich auf dem Kiez aufgehalten. So, ich bin kleiner Kiezjunge. Und oben am Hafen, das ist so die Ecke, wo ich unterwegs war.
Ja, aber dann irgendwie eine Matratze gefunden oder hattest du da irgendwie ein Versteck, wo du was...
Nee, ich habe eigentlich so richtig mit Schlafsack und Isomatte Das war die meiste Zeit und das Buch heißt ja Unter Palmen aus Stahl, ist eben ein ortsbezogener Titel, also das ist der Park Fiction oben am Hafen und das ist genau da, wo ich quasi die meiste Zeit gelebt habe. Da gab es eine Bank, eine Holzbank, die hatte sogar noch so eine Lehne, war einen Meter über dem Boden und war noch so recht versteckt und war eigentlich so ein ganz, ganz guter Ort, um zu bleiben. Und da hat sich auch tatsächlich einiges getan. Und ich kann sagen, so, ich habe auch da registriert, dass ich ein Hamburger Jung bin am Hafen, so, weil du wachst auf und die Möwen krächzen und die Schiffe hupen, wenn sie gerade auslaufen. Und du riechst irgendwie die neue, da die Brise und die Luft und du hörst das Wasser. Und das waren irgendwie auch ganz schöne Morgende, da manchmal aufzuwachen und zu merken, so, ah, ich bin in Hamburg am Hafen. Also,
du hast ja auch das Ganze auf Kiez zumindest ein bisschen zu deinem Geschäftsmodell gemacht und versucht, Menschen zu beraten, die zu einer Prostituierten gehen wollen. Erzähl mal die Geschichte.
Das ist ja so eine fiese Nummer. Da haben wir auch übrigens den Namen geändert von dem, der das betreibt, damit er mich nicht
erwischt. Kurz und klein haut, ja.
Ich habe geflyert. Also das nennt man hier Koban. Ich habe für eine Bar gearbeitet und habe versucht, Leute in die Bar zu kriegen und die war quasi direkt neben der Herbertstraße, der verruchten Straße aus Deutschland. Und viele Touristen kamen unter der Woche und ich habe wirklich von dienstags bis sonntags da durchgearbeitet. Bei minus 16 Grad stand ich da irgendwie auf dem Kopfsteinpflaster. Und es kamen immer wenig Leute in die Bar, also habe ich gedacht, wie kriege ich sie rein? Und habe dann immer geguckt, wer vorbeiläuft und ich wusste ja, wo die hinwollen und habe dann gesagt so, hey Jungs, ihr solltet da nicht hingehen und ihr werdet irgendwie abgezogen und das, wie sie euch das verkaufen, das wird nicht so sein. Und habe versucht, denen auch im Detail irgendwie so ein paar Tipps zu geben, was die sagen. Und wenn sie das sagen, dann sollen die doch bitte umdrehen, meine Flyer nehmen und dann zu mir in den Laden reingehen. Und irgendwann war der Laden einfach immer voll, weil genau diese Geschichte, den ich denen gesagt habe, wurde denen an der Tür oder am Fenster gesagt. Die sind alle abgehauen und sind dann zu mir reinsaufen. Und dann war irgendwie mal wieder so eine Nachtschicht, es war gar nichts los und dann kam wirklich ein 2-Meter-Brecher in diese kleine Straße, die nicht sehr breit ist, es ist wirklich eine schmale Gasse. Und stellt sich genau neben mich. Mhm. Und dann kommt der zweite und der dritte und der vierte und es sind echt große Jungs. Und mein Laden, die Leute aus meinem Laden, haben die Ladentür abgeschlossen, haben mich draußen stehen lassen.
Oh Gott.
Und dann kam ein alter Mann um die Ecke und ich wusste auch genau, wer das ist, weil man hört ja Kiez-Legenden und Geschichten. Und kommt zu mir und sagt, bist du der Flyer-Verteiler? Und ich stehe da alleine auf dieser Straße, menschenleer, mit meinen Flyern in der Hand, guck nach links, guck nach rechts. Ja, sagst du hier irgendwie Leuten irgendwas? Ja, schon. Ja gut, eine Verwarnung, eine zweite gibt's nicht, ne? Und dann sind sie abgezischt. Und
krass.
Ja, das war auf jeden Fall ein spooky Moment. Und am Ende des Jahres war ich aber dann bei dem Mann angestellt. Der hat mich dann quasi sogar abgeworben, weil er meine Arbeit doch am Ende gut fand.
Aha, er hat gemerkt, der Typ, der kann die Leute reinlocken.
Auch so hat er das ganz gut hingekriegt. Ja.
Dominik Bloh aus Hamburg hat ein Buch über seine Zeit auf der Straße geschrieben. Ab 16 war er obdachlos und heute mit 29 hat er eine Wohnung. Dominik ist heute bei Deutschlandfunk Nova zu Gast. Und was ich ja toll finde, du hast ein Ziel nicht aus den Augen verloren und das ist deine Schule, dein Abi zu machen.
Ja, Abitur war das Ziel, das mir, glaube ich, auch irgendwie geholfen hat, da die Zeit als Straßenjunge durchzustehen. Ich weiß noch genau, 8. Klasse, 9. Klasse war es, da in Bayern, der Hauptschullehrer hat gesagt, so guckt euch den an, aus dem wird gar nichts. Und das hat mich so getroffen, dass ich dachte, nee, das kannst du nicht sagen. Und ich finde auch, dass kein Lehrer jungen Heranwachsenden, die in ihrer Entwicklung sind, sagen sollte, was sie können und was nicht. Und in dem Moment war mir klar, ich mache mein Abi und schaff das. Und ich bin sehr froh, dass ich das durchgezogen habe.
Aber wussten die Lehrer, dass du keine Eltern quasi hast und auch keine Wohnung?
Teils, teils. Mhm. Also ne, diese Schule hat sich tatsächlich sehr rausgehalten und ich bin eher von der Schule geflogen wegen Fehlzeiten, als dass ich nur also das war so, dass sie haben mich versucht zu halten, aber es hat auch oft nicht funktioniert und die Schule ist dazu da, sich zu bilden und die haben nie diesen therapeutischen Effekt oder erzieherischen Effekt gehabt.
Wenn man das Buch liest, natürlich hast du auch hier und da mal Scheiße gebaut und natürlich läuft auch auf der Straße nicht alles okay, aber man hat immer den Eindruck oder immer wieder den Eindruck, du bist ein total netter, vernünftiger und du bist halt kein Verbrecher. Du bist mal in eine Gartenlaube rein, hast geguckt, ob die Tür offen ist, hast gesehen, da drin ist ein großes Sofa und du warst einfach todmüde und hast da geschlafen und hast dann danach noch einen Brief hinterlassen. Was stand da drin?
Ja, das war... ich habe einfach gesagt, dass es mir total leid tut, dass ich jetzt hier die Nacht verbringe und dass ich draußen bin. Und das war auch einer der wenigen Male, wo ich dann auch wirklich mich komplett offenbart habe und gesagt habe, ich weiß nicht wohin. Wenn es okay ist, kann ich bitte hier bleiben. Und dann lag da noch ein blaues Band und dann habe ich das Band zu dem Brief gelegt und meinte, wenn das in Ordnung wäre, dann können sie ja einfach das blaue Band um die Türklinke hängen und dann weiß ich, dass ich reinkommen darf. Und dann habe ich ein paar Tage später vorbeigeschaut und dann hing tatsächlich dieses blaue Band da und der Brief war beantwortet und ich konnte da ein paar Wochen in diesem Gartenhaus bleiben.
Also die Leute haben dann geschrieben, wir sind erst in ein paar Wochen wieder da.
Ganz genau.
Ruh dich aus.
Ja, und das war wichtig.
Danke an die Leute, falls sie es gerade hören.
Ja, wirklich, danke.
Voll gut, ne?
Es gibt immer gute Menschen, deswegen man darf die Hoffnung nicht aufgeben und ja, wir können alle was tun auf jeden Fall.
Wie ist denn der Zusammenhalt unter den Leuten, die auf der Straße leben?
Ganz interessante Frage. Ich glaube, dass man sich tatsächlich aushilft. Also jeder weiß, dass es für ihn selber am nächsten Tag kritisch werden kann und wenn ich was teilen kann, dann teile ich das und das ist auf der Straße auch so ein Kodex, so dass man Dinge teilt. Ich kann dir aber auch sagen, wenn es um Geld geht, Geld hat keiner, also wird Geld nicht geteilt. So.
Aber Essen schon.
Essen schon, Trinken schon, da kann man immer sagen, hier, aber bei Geld hört es auf und Freundschaft ist sowieso, ich glaube, es gibt keine Freundschaft auf der Straße, das ist wirklich alles zweckbezogen und es kann sich ganz schnell das Blatt wenden. Das kann von jetzt auf gerade oder wie man das nennt, sich verändern. Darum.
Ist dir irgendjemand, dem du immer wieder begegnet bist auf der Straße, besonders hängen geblieben derzeit?
Ja, klar. Ich habe über den auch geschrieben in meinem Buch und ich nenne ihn den Propheten und Hiob. So hat er sich vorgestellt. Es ist ein alter Mann, der irgendwie schon einen ganz grauen, weißen Bart lang hat und weiße Zottelhaare und der hat ziemlich interessante Sachen gesagt für jemanden, der wirklich nichts hat. Also der hat irgendwie, ich weiß noch genau, wie er gesagt hat, hör die Vögel, sie singen aus voller Kraft den ganzen Tag, obwohl sie so kleine Geschöpfe sind. Und das fand ich so, das war so der erste Satz, den er mir gesagt hat. Und das fand ich irgendwie so, da ist viel Wahres dran und da kann man ganz viel interpretieren. Und der hat mir sehr viele schöne Sachen gezeigt, zum Beispiel einfach auch, wie man so den Blick auf die Natur hat. So, wir sind da draußen und ich gucke, früher habe ich auf Mercedes AMGs geguckt und auf BMWs und heute gucke ich einfach lieber mir an, wenn es im Frühling blüht und schaue mir die Blumen an und das habe ich von dem gelernt. Einen anderen Blick auf die Welt.
Unter Palmen aus Stahl heißt das Buch unseres Sonntagsgastes heute in Deutschlandfunk Nova, Dominik Bloh heißt er. Er ist 29 Jahre alt, hat 11 Jahre auf der Straße gelebt. Und er erzählt uns aus dieser Zeit und spricht darüber, wie es ist, kein Obdach zu haben. In Berlin, da gab es zuletzt diese Diskussion, dass sehr viele Menschen, Obdachlose, in Berlin momentan unterwegs sind und betteln, die aus den Balkanstaaten kommen oder zumindest aus Osteuropa. Und dass die Berliner Obdachlosen, die deutschen Obdachlosen in Anführungsstrichen, sich dadurch irgendwie in letzter Zeit verdrängt fühlen oder auch benachteiligt fühlen. Hast du sowas mal erlebt?
Ja, ich glaube, es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich selber habe das nicht erlebt. Ich habe keine Erfahrung damit. Ich habe tatsächlich auch, wenn, dann gute Erfahrungen mit Osteuropäern gemacht. Ich weiß aber, dass sowohl auf der Straße als auch in unserer Gesellschaft ist es so, dass ich glaube, Osteuropäer, Menschen aus Rumänien und das sind Leute, die wir wirklich, mit denen wir schlecht umgehen. Ich kann dir das aus meiner Stadt sagen, dass das Winternotprogramm, was ein anonymer Erfrierungsschutz ist, ist nicht mehr zugänglich für Osteuropäer. Und die werden einfach nicht mal mehr reingelassen in einen Erfrierungsschutz. Und ich weiß auch, dass auf der Straße das die Menschen sind, die am wenigsten bekommen. Und ich finde das traurig. Ich weiß nicht. Ich habe mir viel Gedanken zum Betteln gemacht und ich habe wirklich Demut vor Menschen, die betteln, weil das ist eben auch eine Form von Hilfefragen. Und es könnten Menschen auch andere Dinge tun. Sie könnten kriminell werden und dich ausrauben. Aber die Leute entscheiden sich, sich auf die Straße zu setzen und einfach die Hände aufzumachen. Und da kann man, glaube ich, niemandem böse sein. Und ja.
Du hast nie gebettelt?
Ich habe gebettelt. Es ist super schwer, seinen Stolz zu schlucken. Mm. Es ist super schwer, aus der Masse herauszutreten und sich dahin zu setzen. Und man sieht, man ist ja auf dem Boden und man sieht nur die Füße und man sieht Nikes und Adidas und man sieht den Reichtum an den Füßen tragen. Und ich weiß noch, meinen ersten Tag, ich habe 4 Stunden, hat keiner mir was in Becher geschmissen. Hm. Und dann kamen 3 ganz kleine schwarze Mädchen, Geschwister wahrscheinlich, wirklich klein, ich würde sagen, geschätzt 10, 8 und 6. Und laufen an mir vorbei und gucken mich auch an, so die ersten, die mich auch wirklich lange angucken. Und haben was gesagt und ich habe denen auch einen schönen Tag gewünscht. Und dann ist die eine zurückgekommen, hat mir 50 Cent reingeschmissen. Dann ist die andere kleine Schwester reingekommen, hat mir noch 1 Euro reingeschmissen. Und in dem Alter 1,50, das sind sehr viele Süßigkeiten. Ne?
Ja, so, ja,
ich habe das direkt in Süßigkeiten umgerechnet und dachte so, die haben mir wirklich gerade viel gegeben. Und das waren die ersten Menschen, die mir beim Betteln irgendwas gegeben haben, waren 3 kleine Kinder. Also, das ist meine Erfahrung dazu.
Es gibt in Amerika, habe ich das oft gesehen, da wird gesammelt, also werden Spenden gesammelt für die Obdachlosen. Das machen die Obdachlosen nicht selbst, sondern das sind Leute, die sich auf die Straße stellen mit einem großen Eimer und vielleicht noch mit einer Glocke und dann eben sammeln. So eine Kultur gibt es hier bei uns gar nicht, ne?
Ja, starte ich. Mache ich. Ja, habe ich auch Bock drauf. Ich glaube, wir können alle, also so. Wir können was tun, wenn wir wollen. Und ich glaube, dass solche Sachen, Fundraising und dergleichen, auch gut funktionieren.
Was passiert denn eigentlich, wenn, also im Ausland ist der Trend ja noch viel stärker als in Deutschland, aber wenn es in ein paar Jahrzehnten, vielleicht in 10 Jahren, kein Bargeld mehr gibt?
Oh, jetzt sagst du was.
Naja, ich meine, ja, im Ernst.
Wäre für mich ein Albtraum. Kann ich mir auch echt nicht vorstellen. Ich weiß, dass das Bargeldsystem so ein bisschen abgeschafft wird in anderen Ländern oder einfach weniger genutzt. Ich bin ein absoluter Bargeldmensch und will mir da nicht mal Gedanken drüber machen.
Das
weil
sind viele, aber das
trifft
können wir
natürlich
ja gar nicht.
Genau die Menschen, ja, die arm sind. Die wird es am härtesten treffen.
Das stimmt. Es sei denn, also ich glaube, es gibt so in Norwegen, Schweden oder so, die sind schon ein Stück weiter, da haben die tatsächlich so kleine Geldlesegeräte, kannst du deine Karte dran halten und was spenden.
Okay.
Auf der Straße tatsächlich.
Okay, das ist sehr cool.
Ja.
Und ja, skandinavische Länder entwickeln sehr gute Konzepte. Ganz klar, auch eine tolle Sache ist dieses Housing First-Konzept. In Schweden und Dänemark werden Leute, die auf der Straße landen, auch ganz schnell bekommen die erstmal eine Wohnung und dann können die von da aus ihr Leben regeln. Also ja, da gibt es viele Pilotprojekte, die sehr gut funktionieren, wo die Rückfallquote, dass die Leute wieder auf der Straße landen, sehr gering sind. Da gibt es eigentlich mehr Pros als Kontras. Und das ist auf jeden Fall was wir auch in Deutschland überlegen sollten. Housing
also
first, erst wohnen.
Beispiel, du bekommst erstmal die Wohnung und dann der ganze Papierkrieg, der ist dann irgendwann mal, wenn du dich gesettelt hast, wenn du merkst so und jetzt habe ich irgendwie den Kopf dafür.
Genau, also ich bin echt das beste lebende Beispiel. So, ich habe die Wohnung bekommen über eine Stiftung, die hat die ein Jahr lang finanziert.
Ja.
Das ist Housing First. Ich hatte keinen Stress mit der Miete. Ich wusste, diese Stiftung übernimmt die Miete und ich kann jetzt ein Jahr mich konzentrieren, mein Leben auf die Reihe zu kriegen, wieder in geregelte Bahnen das zu bringen. Und ich habe 3 Jobs gefunden und gehe täglich zur Arbeit und habe noch ein Buch geschrieben und den Verein und komme in der Wohnung an. Und all das ist nicht machbar, wenn du auf der Straße bist.
Sag uns noch schnell, wie sieht dein Alltag momentan aus? Du sagst 3 Jobs, du bist ehrenamtlich tätig, du bist aber auch irgendwie Lehrer.
Genau, also ich hatte mal dann so eine Jobcenter-Maßnahme und da bin ich immer rausgeflogen und das ist über einen Bildungsträger. Und da bin ich jetzt quasi angestellt und da, wo ich früher in der Maßnahme als Teilnehmer saß, da kann ich jetzt den Leuten irgendwie zum Hauptschulabschluss helfen oder auch in anderen Schulen mit verhaltensauffälligen Kindern arbeiten. Dieser Bildungsträger hat ganz viele verschiedene Programme und ja, da wurde ich vor 10 Jahren noch sanktioniert vom Amt, bin rausgeflogen und dann wieder auf der Straße gelandet. Und heute habe ich dieses Jahr mein erstes echtes Gehalt auf dem Konto ausgezahlt bekommen und dann steht da Arbeitgeber Grone, so dieselben Leute und bezahlen jetzt quasi meinen Lebensunterhalt. Und dann arbeite ich aber noch auf der Baustelle für die Krankenversicherung und ja, es gibt viel, mein Alltag ist wirklich ausgelastet. So.
Dein Leben hat sich komplett verändert jetzt seit 1,5 Jahren. Hast du dich als Mensch verändert?
Ja, ja. Ich bin ehrlich. Das ist das Wichtigste. Ich habe oft gelogen. Bis vor 2 Jahren habe ich viel gelogen. Ab jetzt kannst du sicher sein, dass ich die Wahrheit sage und dann kann dir eigentlich wirklich wenig passieren, habe ich gemerkt.
Hast du noch Kontakt zu deiner Mama?
Nein.
Dankeschön.
Bitte.
Dass du mit uns gesprochen hast.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Dominik Bloh, Unter Palmen aus Stahl heißt das Buch. Er war heute zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.